ARD.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Und ahoi, willkommen zu einer Stunde in der Literatur, im Buchmarkt und in Büchern. Und wenn es irgendwie in die Weltlage geht, wenn es politisch wird, dann denke ich immer an den Ausspruch der Zukunftsforscherin Florence Gaub, die den guten Rat gab, lesen Sie die langen Artikel. Will meinen, diese kurzen News-Snacks, das schnelle Informieren bei GMX oder Insta oder so, ist totaler Unsinn. Wenn man was wirklich verstehen will, und natürlich lässt sich das auf die Literatur erweitern. Wenn man sich wirklich informieren möchte, was wissen, was mitfühlen, dann helfen lange Artikel und dann hilft vor allem ein Buch. Gerade schauen wir mit Entsetzen in den Iran und ein Buch, das mein Kollege Alexander Suckel gleich vorstellt, das kann uns erzählen, woher das kommt, was dort passiert. Gina Chayers Roman Im Herzen der Katze, gerade preisgekrönt. Außerdem in dieser Stunde im Lesetest zwei neue Bücher von zwei großen Autoren, Julian Barnes und Bodo Kirchhoff und das aktuelle Buch der Berliner Autorin Kirsten Fuchs stellen wir auch vor. Aber erstmal geht es um einen Trend auf dem Buchmarkt, nämlich die einfache Sprache, Texte in einfacher Sprache. Was es damit auf sich hat, erzählt uns gleich Hauke Höckstedt. Unter Büchern mit handverlesener Musik. Das hier ist zum Beispiel Curtis Harding, I Can't Hide It. Unter Büchern von MDR Kultur. Immer häufiger erscheinen Bücher in leichter oder einfacher Sprache. Die Texte verzichten auf lange Sätze, Fremdwörter oder zu komplexe Bilder und Strukturen. Das gilt sowohl für neue Geschichten als auch für Übertragungen von Klassikern, wie zum Beispiel Moby Dick oder Goethes Faust, in leichte Sprache. Was hat es damit auf sich? Was genau steckt hinter dieser Entwicklung? Darüber kann ich jetzt mit Hauke Höckstedt sprechen. Er ist Leiter des Literaturhauses in Frankfurt, aber auch Herausgeber zweier Anthologien, also Sammlungen von Geschichten in eben einfacher Sprache. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Vielleicht erstmal die grundsätzliche Frage. Was bedeutet eigentlich leichte Sprache, einfache Sprache? Gibt es eigentlich einen Unterschied?
Ja, es gibt einen Unterschied. Selbst unter Fachleuten wird es gern vermengt. Das ist auch nicht weiter schlimm. Trotzdem immer gut auch zu wissen. Also es gibt die leichte Sprache, die wird angewendet eher im Amtswesen, in der Juristerei, also bei Rechtsfragen, in der Medizin, wenn etwas erläutert werden muss. Die leichte Sprache muss von Fachübersetzerin hergestellt werden. Sie ist zertifizierungspflichtig. Nicht jeder und jede könnte jetzt behaupten, ich habe was in leichter Sprache gemacht. Dazu sind schon ist etwas mehr Wissen und Profession erforderlich. Die einfache Sprache, für die einfache Sprache gibt es Empfehlungen. Und die ist etwas großzügiger in ihrem Regelwerk. Es gibt eigentlich gar kein Regelwerk. Und wir, dieses Projekt, das Sie eben angesprochen haben, wir arbeiten im Rahmen der einfachen Sprache.
Also kann man vielleicht sagen, im Internet informieren Institutionen auf ihren Seiten in leichter Sprache. Museen bieten Führungen auch in leichter Sprache an. Aber der Buchmarkt, der bietet immer mehr Titel in einfacher Sprache für alle Altersgruppen
mit neuen Geschichten. Genau, ja. Ja, und das ist sehr wichtig, aber ich will nicht vorgreifen, ja.
Ja, steckt dahinter auch vielleicht der Gedanke, so in einer Demokratie sollte Kultur für alle Menschen zugänglich sein?
Unbedingt. Es gibt, also der größte Gedanke dahinter ist natürlich die UN-Behindertenrechtskonvention, die beteiligten Staaten, das sind etwa 45 Staaten gewesen, der Vereinten Nationen, die sich eben darauf geeinigt haben, dass es ein Recht gibt auf kulturelle Teilhabe. Es gibt weltweit viele Millionen Menschen mit Behinderungen. Diese Behinderungen können sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Und diese Menschen teilhaben zu lassen, in unserem Fall an der Welt der Literatur, ist ein Recht. Es ist verbürgt und die Bundesrepublik Deutschland hat sich dazu bekannt, hat das unterschrieben und nimmt daran teil. Wir haben dann eben festgestellt, dass die Buchbranche, der Markt, sehr wenig Angebote bereithält.
Was bedeutet das zum Beispiel für so einen Klassiker wie Goethes Faust, wenn er in einfache Sprache übersetzt wird? Wie gibt es da Regeln und was kommt dabei heraus? Wir haben eben schon gesagt, das machen dann tatsächlich FachübersetzerInnen.
Richtig, da gibt es zum Beispiel einen Verlag, den Spaß am Lesen Verlag in Münster, der sich darauf professionalisiert hat und sicherlich der größte Anbieter ist im deutschen Sprachraum. Und da ist mir selber auch, als ich begonnen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, gleich zu Anfang damals 16-jähriger Schüler begegnet. Der war also in einer Inklusionsklasse und er hatte Trisomie 21. In der Klasse wurde gelesen Chick von Wolfgang Herrndorf. Mhm. Und hätte dieses Buch nicht übersetzt, in einfache Sprache vorgelesen, oder ich glaube, in dem Fall war es sogar leichte Sprache, die Übersetzung, hätte dieser Schüler für die Dauer des Unterrichts sonderbeschult werden müssen. Er wäre also nicht mehr in der Inklusionsklasse gewesen. Er hätte in einen anderen Raum gemusst, er hätte eine extra pädagogische Kraft bekommen, weil er nicht in der Lage war, so ein langes, dickes, dann doch komplex geschriebenes Buch zu lesen. Er konnte aber am Unterricht teilnehmen, er musste nicht den Klassenverband verlassen, er konnte mitmachen, er konnte mitreden, weil er diese leichte Version des Buches lesen konnte. Und das ist ein unschätzbarer Wert. Das heißt, nicht ausgeschlossen sein.
Also ich kann mir vorstellen, das ist so ein gutes Beispiel, wenn Leute mit Ressentiments kommen und sagen, na, da wird doch irgendwie, keine Ahnung, ein Klassiker verhunzt oder so. Da kann man mit genau solchen Beispielen entgegnen, oder?
Ganz genau, darum ging es auch. Wir haben damals diesen Schüler auch bei uns auf dem Podium. Es war auch hier irgendwie nochmal wichtig, dass das hier in Frankfurt am Main auch mal gesagt wird und dass man das auch mal erleben kann und dass man das auch so mal gesagt bekommt von einem 16-jährigen Schüler. Für uns ging eine Welt auf. Wir dachten, wir hätten immer so gemacht, ja, immer mit diesem Anspruch, ach, wir sind ja für alle und wir sind ja ein offenes Haus und haben dann aber eigentlich doch sehr schnell feststellen müssen, nein, so offen sind wir nicht. Schon unsere Programmtexte sind eigentlich zu hermetisch, das Ganze. Und da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und dann, da haben wir begonnen. Wir wollten Angebote schaffen, die ästhetisch anspruchsvoll sind und die viele Leserinnen und Leser erreichen können.
Und da haben Sie mit dem Pieper Verlag einen guten Partner gefunden. Sie selbst haben zwei Sammlungen schon von Geschichten rausgegeben dort, in denen prominente Schreibende wie zum Beispiel Judith Herrmann oder Arno Geiger, Julia Schoch Erzählungen in einfacher Sprache verfasst haben. Was ist dabei herausgekommen? Was kann man da lesen?
Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte. Am Anfang war auch noch gar nicht Pieper dabei. Natürlich, erstmal waren es nur Texte. Wir wollten Texte haben für Lesungen. Und wir haben die Autorinnen, die ersten sechs, inzwischen sind es ja viel mehr, Sie haben es ja eben aufgezählt, hier im Haus versammelt und haben gesagt, gebt euch selber Regeln, wie so eine Dogma-Familie, und schreibt nach diesen Regeln. Diese Regeln haben wir verhandelt und nach diesen 10 Regeln schreiben die nachfolgenden Autorinnen noch heute. Und erst einmal war es für die Autorinnen, das haben sie oft so beschrieben, so, dass es doch, dass sie in ihre Werkstatt kommen und auf einmal hängen da so viel weniger Werkzeuge als sonst. Und das haben alle erstmal bedrückend erlebt als Einengung und so weiter. Und hat man das einmal überwunden, das haben wirklich viele so geschildert, ist es eine große Befreiung und eine große, ein großes Luftmachen. Und man, viele haben gesagt, ich bin wieder bei mir angekommen, weiß wieder, worum es geht. Er hat mich neu aufgestellt. Für manche hatte das auch wirklich Konsequenzen. Judith Herrmann hat es gesagt, Julia Schoch konnte das bestätigen. Christoph Magnusson schreibt immer weiter an diesen Projekten, Annette Pehnt. Also für viele hatte das eine große Wirkung, auch auf sich selbst nochmal die Sachen zu ordnen, nochmal neu die Werkzeuge zu überdenken.
Und die Texte zeigen ja, dass Literatur funktioniert, auch ohne Verrätselung und Wortgewalt. Was hat Sie als Herausgeber und auch Leser dieser Geschichten überrascht bei den Büchern?
Na, wie gut sie mich erreichen. Also alle diese Geschichten und manche sehr, sehr, sehr erreichen. Sie sind mir gefällt die große Klarheit. Im Grunde genommen fällt ja alles, was Kraftraumprosa zu nennen wäre, fällt ja weg. All diese Sachen, ach, ich weiß auch gerade nicht, aber ich schreibe so, das fällt alles weg. Man ist sehr zurückgeworfen, muss sich sehr konzentrieren, wenn man mit diesen einfachen Mitteln arbeitet. Und das macht die Texte unheimlich klar, sehr direkt, unmittelbar greifend und wirkend. Und da gibt es eben Texte, die auch Karriere gemacht haben, wie dieser sehr berühmte diese sehr berühmte Liebesgeschichte, mittlerweile berühmte Liebesgeschichte von Julia Schoch. Später auch ist es ein ganzes Buch geworden, das Liebespaar des Jahrhunderts. Oder der Christoph Magnusson hat eine Geschichte geschrieben über die möglichen Umstände des Zu-Tode-Kommens von Uwe Barschall. Eine Geschichte, die sehr bedrückend, sehr spannend ist. Also sind viele Sachen dabei, die mich nachhaltig beeindruckt haben, auch im Podiumsvortrag.
Literatur pur, Literatur für alle in einfacher Sprache. Über diesen Trend auf dem Buchmarkt habe ich mit Hauke Höckstedt gesprochen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und die Tipps zum Weiterlesen: Lies das Buch 1 und 2, herausgegeben von Hauke Höckstedt, mit Geschichten etwa von Judith Herrmann, von Julia Schoch, Tonio Schachinger oder Annette Pehnt. Die sind im Pieper Verlag erschienen und, das kann man vielleicht noch spoilern, es wird einen dritten Band geben im Herbst. Und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. In der vergangenen Woche hat die deutsch-iranische Autorin Gina Khayer den renommierten Marakassenspreis des Literaturhaus Hamburg erhalten. Ein Literaturpreis für ein literarisches Debüt. Ihr Roman Im Herzen der Katze führt uns in den Iran des Jahres 2022, dem Beginn der Proteste nach der Ermordung der jungen Kurdin Gina Mahsa Amini. angesichts der täglichen Nachrichten aus dem Iran und des entsetzlich brutalen Vorgehens gegen Demonstrierende dort, scheint es das Buch der Stunde zu sein. Alexander Suckel, der Leiter des Literaturhauses Halle und unser Rezensent und Kenner iranischer Verhältnisse, hat es gelesen. Hallo Alexander.
Hallo.
Wer ist denn Gina Khayer und wer oder was ist diese Katze?
Ja, Gina Khayer ist eine in Deutschland geborene Dichterin, Künstlerin und Journalistin. Sie ist iranischer Abstammung, lebt und arbeitet in Frankreich. Dieser Roman ist ihr erzählerisches Debüt. Ein Buch voller Wucht, Kraft, Wut und Poesie. Von allem unglaublich viel. Die Katze, das ist der Iran. Sie vergleicht die Geografie des Landes mit einem Tier. Im Buch findet sich dazu auch eine handgemalte Landkarte. Und die Katze, so etwas zwischen Raubtier und Anmut, ist ein Bild, eins von vielen in diesem Roman, das sich durch ihre Erzählung zieht. Es beginnt im Jahr 2022. Die Ich-Erzählerin, die in Frankreich am Handy sitzt und Nachrichten scrollt, entdeckt ihre Namensgleichheit mit der ermordeten Gina Mahsa Amini. Und es geht ihr so wie vielen Tausenden in der Diaspora Lebenden. Man ist weit weg vom Geschehen, gehört nicht dazu und ist dennoch durch Telefonate und Social Media permanent verbunden. Ein schizophrener Zustand, der kaum auszuhalten scheint. Und so flüchtet sie sich in die Erinnerung an eine Reise von vor über 20 Jahren, eine Reise mit ihrer im Iran lebenden Schwester durch das Land. Sie schichtet Bild auf Bild, reiht Gedankensplitter, Erinnerungen, Reflexionen aneinander über dieses in jeder Hinsicht so extreme Land, extrem in seiner unfassbaren Schönheit der wunderbaren alten Städte Persepolis, Shiraz, Isfahan, seiner fast übermenschlichen Gastfreundschaft, die einen wie ein Tsunami überrollen kann, aber auch eben in seiner Brutalität gegenüber der Bevölkerung, der permanenten Einschüchterung, der Gewalt, vor allem gegenüber Frauen. Und so entsteht Schicht für Schicht ein Bild dieser Gesellschaft, so wie ein Film, wo die Kamera ganz dicht drauf hält.
Also sowas wie ein Roadtrip durch den Iran. Was würdest du sagen? Du kennst das Land sogar. Ist es mehr als ein Reisebericht, als ein Roman?
Ja, also ihr gelingen Bilder, die, auch wenn sie vorgeben, etwas Authentisches zu beschreiben, von ganz großer, zwingender Kraft sind. Und sie lässt die Menschen reden. Sie beschreibt so eine Art Überfall ihrer Tanten samt Nichten, Neffen, Cousins und Cousinen, wie ein Pina Bausch-Ballett. Ein ständiges Kommen und Gehen, Zerren, Reden, permanent wird Essen herbeigeschafft. Man ist ja im Iran niemals allein, schon gar nicht beim Essen. Und dann beginnt eine der Tanten zu erzählen vom Teheran der 70er Jahre, einem liberalen Ort, der an Paris oder London erinnert und nichts mit dem heutigen Teheran zu tun hat. Auf der Reise durch das Land haben die beiden Schwestern eine Fahrerin, Iman, eine Frau, von der man anfangs nicht genau weiß, ob sie wirklich eine Frau ist. Sie hat die Haare abrasiert und die Brüste abgebunden als eine Form des Protests gegen den Krieg, den die Mullahs gegen den weiblichen Körper führen. Zwischen der Erzählerin und dieser Iman entspinnt sich so eine zaghafte Liebesgeschichte, aber das ist auch nur in Andeutungen erzählt. Permanent sitzt die Angst im Nacken vor Entdeckung und Repressalien. Einzig im legendären Sammeltaxi scheint die Welt in Ordnung zu sein. Dort sitzen Menschen beiderlei Geschlechts beieinander, lassen ihrem Unmut freien Lauf, ein letztverbliebener Ort der Freiheit. Nicht umsonst sind ja Taxi und Sammeltaxi oft Gegenstand vieler iranischer Gegenwartsfilme.
Das stimmt. Eine andere deutsch-iranische Autorin, Nawa Ebrahimi, die sagt in ihrem Roman Und Federn überall, Zitat, Persisch ins Deutsche zu übersetzen hat etwas Tückisches. Das entsprechende Wort ist schnell gefunden, aber es ist viel zu grob und nichtssagend, eine reine Hülse. Wie übersetzt Gina Khayer den Alltag der Sprache für uns deutsche Leserinnen?
Farsi oder Persisch ist ja eine grandios metaphernreiche, hochpoetische Sprache. Nicht nur bei Hafiz, Sadi oder Rumi, den großen persischen Autoren, sondern auch im tagtäglichen Umgang der Menschen miteinander. Und das ist einer der großen Vorzüge dieses Buches von Gina Khayer, diesen Bilderreichtum lebendig zu machen. Allein die 100 Arten Danke zu sagen. Mögen deine Hände nicht schmerzen, deine Augen sind hell, du allein siehst die Schönheit leuchten, deine Zunge ist in Liebe getaucht, dein Herz wärmt das meine und so weiter und so fort. Khayer macht diese Poesie ganz anschaulich und lässt uns teilhaben an der Schönheit und Vielfalt von Sprache. einer Sprache, die in einem so unglaublichen Kontrast zur Brutalität des Alltags steht.
Ja, wir haben es eingangs schon gesagt, die erschreckenden Bilder dieser Tage aus dem Iran lassen einen schier verzweifeln. Also man muss befürchten, dass auch diesmal wieder die Proteste erstickt werden. Die Rede ist gerade von bis zu 12.000 Toten allein in den letzten Tagen. Was kann oder was soll Literatur ausrichten gegen ein solches Maß von Gewalt?
Der letzte Teil des Romans besteht aus Gesprächen der Erzählerin mit ihrer Nichte Nika, einem jungen Mädchen, das als Reporterin auf die Straße geht, die Übergriffe dokumentiert und die Filme ihrer Tante schickt zur Veröffentlichung. Ich bin überzeugt, es ist der unfassbare Mut, vor allem junger Frauen, der das Regime eines Tages in die Knie zwingen wird. 70% der Bevölkerung des Iran sind unter 30. Das ist eine Energie, die sich nicht bändigen lässt auf Dauer. Es geht ums Ganze, sagt Nika. So war es 2022, so ist es auch heute wieder. Und Bücher, die davon berichten, so wie dieses, tragen zum schnelleren Ende der Diktatur bei.
Man hofft es. Gina Chayer, Im Herzen der Katze, erschienen im Surkamp Verlag. Du, Alexander, hast die Autorin eingeladen nach Halle ins Literaturhaus.
Ja, sie wird am 19. Februar bei uns zu Gast sein.
Dankeschön, Alexander Suckel, über Gina Chayer, Im Herzen der Katze. großes Soundbrett mit Embert alias Maximilian Barth, A Better Place, hier bei Unterbüchern. Ich bin ja großer Fan von ihr. Ob sie jetzt Kinderbücher schreibt wie Der miese Pups, ob sie Erzählungen schreibt oder kleine Instagram-Kacheln, die einem manchmal mit ihrem Humor echt den Tag retten können. Den ganz alltäglichen Wahnsinn, den fasst sie in Worte. Und das ist eins der Talente der Berliner Autorin Kirsten Fuchs. Vor über 10 Jahren hat sie ihren letzten Band mit Alltagsgeschichten veröffentlicht und nun ist sie mit dem neuen Buch unterwegs auf Lesereise. Der Titel Muttermund tut Wahrheit kund. Claudia Leonhard stellt das Buch vor.
Muttermund tut Wahrheit kund. Der Titel zeigt, wohin die Reise geht. In die Welt der Wortspiele und des Klamauks, des Absurden im Alltäglichen im Leben. Das Buch müsste eigentlich Warnungen enthalten, so etwas wie »Bitte nicht in einer vollbesetzten Bahn lesen, Ihre Sitznachbarn könnten sich von Ihrem Dauerkichern gestört fühlen.« Wenn Sie allerdings schon nach den ersten Sätzen Fragezeichen im Kopf haben, dann wird sich das vermutlich im Laufe der Lektüre auch nicht mehr ändern. Kirsten Fuchs schreibt klug und prägnant über Alltagssituationen im Familienleben, angefangen bei Schwangerschaft und Geburt, wie man es anhand des Titels auch erwarten könnte.
Der Mann kommt von der Gassi-Runde zurück. »Brauchst du was?«, fragt er, und ich sage, »Schlaf.« Er verdreht die Augen. »Okay, bringe ich dir nachher vom Einkaufen mit. Und davon abgesehen? Ich brauche mein Stillkissen.« »Das ist doch gar kein Stillkissen, das ist ein völlig normales Kissen.« »Klar ist das mein Stillkissen«, weise ich ihn zurecht. »Das ist mein Stillsofa und das ist meine Stilldecke. Ich bin wie König Midas mit Still. Alles, was ich anfasse, wird sofort still. Und jetzt mach mir bitte eine Stillstulle.«
Angehende und schon bestehende Mütter und auch Väter werden sich an der einen oder anderen Stelle im Buch wiederfinden und wehmütig zwischen Lachkrämpfen vor sich hin schluchzen. Doch die Geschichten drehen sich nicht nur um Kinder und Familie. Kirsten Fuchs schafft es auch, aus unangenehmen Themen wie Steuererklärung oder Identifikation per Telefon bei der Bank das Absurde herauszukitzeln. Es beginnt ganz harmlos und dann schreibt sich Kirsten Fuchs immer mehr in Rage.
Die Ankündigung, dass die Postbank nun ganz und gar postmodern sein würde, richtig 100%ig digital, erhielt ich per Post. Immerhin war mir kein Stein durchs Fenster geworfen worden, an den ein Zettel mit Schnippgummi geknüttelt war. Ich könnte, um das neue digitale Zeitalter einzuläuten, einen Zettel ausfüllen mit einem Stift und dann in einen Umschlag stecken und physisch zu einem Briefkasten gehen. In dem Brief stand, man könne es aber auch online machen. Wirklich wahr? Konnte man sich beim neuen Online-Portal online anmelden? Nicht zu fassen. Ich versuchte es und sofort brach die neu eingerichtete Seite zusammen. Vermutlich, weil gerade die letzten verbliebenen Postbankkunden, alle drei, dasselbe taten.
Das Buch ist eine Sammlung vieler kleiner Alltagsgeschichten, von der Kita-Platzsuche bis zum Unkrautjäten und dem Leben mit Teenies. Diese Momentaufnahmen werden unglaublich schlau und mit einem wachen Blick für den Aberwitz des Lebens erzählt. Man erhält Einblicke in das Fuchsche Familienidyll, in dem beim Thema Corona-Homeschooling statt Schere, Stein, Papier lieber Klopapier-Nudel-Atemschutzmaske gespielt wurde. An anderer Stelle schafft es Kirsten Fuchs, vom Obsteinkochen übers Gendern und patriarchal geprägten Aberglauben bis zum Thema Gleichberechtigung in nicht einmal 3 Absätzen. Jede Geschichte beginnt mit ein paar schlau-komischen, prägnanten Sätzen, die nicht nur bei Instagram viele begeistern und nun schon einmal darauf einstimmen, welches Thema auf den nächsten Seiten behandelt wird. So wie dieser.
Ich schade dem Kapitalismus, indem ich mich nicht ausreichend, unzureichend finde.
Zwischendurch gibt es zwar auch die eine oder andere Geschichte, bei der die Gesichtsmuskeln sich wieder etwas entspannen können, aber im Großen und Ganzen kann man sehr viel Spaß haben beim Lesen. In einer Zeit, in der man das Gefühl hat, dass die Welt aus den Fugen gerät, da kittet Kirsten Fuchs die Zwischenräume mit ihrem unnachahmlichen und klugen Witz. Eine Portion fuchsche Absurdität kann Wunder wirken.
Claudia Leonhard stellte vor, Muttermund tut Wahrheit kund, von Kirsten Fuchs. Das ist im Verlag Wonnert und Quist erschienen. Und Kirsten Fuchs ist gerade auch auf Lesereise. Große Empfehlung.
La nuit est sur la ville, près de moi tranquille, il est là qui attend. Loin. Que fais-tu maintenant ? présent. Tout me semble fragile. Ce serait facile, lui et moi maintenant. Loin de toi que je m'ennuie, toute seule le temps des nuits. Tout me pousse-t-il vers lui, et tout de moi soudain t'oublie. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Le jour est sur la vie, dans cette autre vie, dors-tu seul? Insouciant, tout n'est pas si facile. Je crois bien pourtant que je t'aime vraiment. Oui, je t'aime vraiment.
Natascha Atlas mit einem Chanson der großen Françoise Hardy. Die Nacht liegt über der Stadt, so heißt es übersetzt. Hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Er schreibt sein letztes Buch und so hat er es auch angekündigt. In seinem letzten Buch erzählt Star-Autor Julian Barnes von einer Liebesbeziehung, die nach 40 Jahren Funkstille wieder entflammt, von der eigenen Krebserkrankung, von der Kraft und den Tücken eigener Erinnerungen. Unterhaltsam und bewegend, voller Erfahrung, Witz und Wissen. Ein elegantes Lebwohl, welches den Meister noch einmal auf der Höhe seines Schaffens zeigt. Moritz Holler stellt das Buch vor.
Alte Liebe rostet nicht. Das erlebt Julian Barnes hautnah mit, als sich zwei einstige Oxforder Kommilitonen nach Jahrzehnten erneut näher kommen. Steven, damals der stille kleinbürgerliche Philosophiestudent, und Jean, die extrovertierte Russisch-Studierende aus gehobenen Verhältnissen, hatten sich Mitte der 1960er Jahre durch ihren gemeinsamen Freund, eben Julian Barnes, kennengelernt. Zum Ende des Studiums ging diese ungleiche Liebesbeziehung entzwei und das Trio verlor sich aus den Augen. 40 Jahre später trifft sich Barnes mit Steven, geschieden, ein Sohn. Dieser hat seine alte Flamme seit Jahrzehnten nicht gesehen und bittet den Schriftsteller, ein Treffen zu arrangieren. Dann geschieht das Unglaubliche. Sie werden wieder ein Paar. Doch es bleibt kompliziert.
Aber andererseits, warum sollte das Gefühlsleben klarer und verständlicher werden, nur weil wir in die Jahre kommen? Vielleicht geben uns diese zusätzlichen Jahre nur neue Gründe und Motive, uns das Leben zu versauen. Ich habe nie an die heitere Gelassenheit des Alters geglaubt. Das kam mir immer vor wie eine Fabel, damit die Alten bewundernswerter werden und wir selbstgefälliger.
Steven und Jean heiraten kirchlich, inklusive Barnes als gefeiertem Trauzeugen. Die frisch Vermählten wohnen weiterhin getrennt, zudem nicht allzu weit vom Autor entfernt. Und sie kommen oft alleine zu ihm, um sich über ihre Ehe zu beschweren. So werden Erwartungshaltungen, Veranlagungen und Dynamiken auseinanderklamüsert. Die lebendigen, überraschenden Dialoge gehören zu den Höhepunkten von Abschiede. Und sie verleiten Barnes schließlich dazu, über die beiden zu schreiben, entgegen früherer Schwüre.
Okay, es ist erdrückend, weil du nicht ständig in ihn verliebt bist. So ungefähr. Oder weil du nicht in ihn verliebt bist, Punkt. Nein, ich liebe Steven, das steht fest. Ich wünschte nur, er wäre nicht ständig in mich verliebt. Warum können wir es nicht dabei belassen, uns einfach zu lieben? Wir sind keine 20 mehr. Aber eher schon. So ungefähr. Sie runzelte die Stirn, als wüsste sie nicht recht, ob sie mir mehr erzählen sollte. Aber inzwischen schließe ich schon die Badezimmertür ab, damit er nicht reinplatzt und mir erzählt, wie umwerfend ich mit meiner Duschhaube aussehe, einen schlecht gebundenen Blumenstrauß neben die Wanne stellt und mir ein Glas Weißwein bringt.
Julian Barnes belässt es in Abschiede nicht bei dieser bemerkenswerten Liebesgeschichte, sondern verwebt sie in eine sehr persönliche Meditation über das Altern. Der Tod ist ihm durchaus vertraut, hat er schon einige Weggefährten und seine Ehefrau Pat verloren. Doch angesichts der Schockdiagnose Blutkrebs wird ihm die eigene Endlichkeit noch einmal schmerzlich bewusst. Auch wenn die Krankheit mit einer Tablettenchemotherapie in Schach gehalten werden kann. Barnes belesenem und freimütigem Stil gemäß, einer Mischung aus Belletristik und Essayistik, wird hier das Thema Erinnerung umkreist. Mal nüchtern, mal lakonisch, mal wehmütig geht der Schriftsteller hierzu eigenen Gefühlen und Gedanken auf den Grund. Dass sich dieser Zickzackkurs zwischen autobiografischem sowie dem Zitieren wissenschaftlicher Erkenntnisse und literarischer Werke nicht in dozierenden Aneinanderreihungen verzettelt, ist Barnes ebenso unterhaltsamer wie gefühlvoller Feder zu verdanken. Und dem erfrischenden Humor, welchen er immer wieder an den Tag legt.
In den ersten Corona-Tagen wurde ich von der Vorstellung verfolgt, übermüdete Ärzte müssten eilends entscheiden, wer leben und wer sterben soll. Ich malte mir aus, wie ich ins Krankenhaus eingeliefert werde, nicht mehr atmen, nicht mehr sprechen kann, vielleicht sogar bewusstlos bin. Sie sehen diesen alten Knacker und wollen mich schon auf die Sterbebegleitungsseite schieben, als einer merkt, dass ich einen Anstecker am Revier trage. Darauf steht: Aber ich habe den Booker-Preis gewonnen.
Mit seinem angekündigt letzten Buch tritt einer der ganz Großen von der britischen Literaturbühne ab. Die gelungene Übersetzung von Gertraude Krüger wird dem intellektuellen Anspruch und der emotionalen Tiefe des Buchs vollends gerecht und trägt zu einem reichhaltigen Leseerlebnis bei. Abschiede ist ein elegantes Lebwohl und der würdige Schlussakkord eines fulminanten Oeuvres, das es jetzt erneut zu entdecken gilt. Denn alte Liebe rostet nicht.
Ja, und wir verneigen uns vor Julian Barnes. Möge er noch lange und glücklich leben. Und vielleicht ja doch noch ein Buch veröffentlichen. Abschied erscheint beim Verlag Kiepenheuer & Witsch. Moritz Holler hat es vorgestellt.
Doesn't matter to the sun if we find it out. Both of us were wrong. Is it too late now? It hurts so much to say. Is it over now? You gave yourself away. And then you told me how. Can you wait for me? Can you wait for me? Doesn't matter anymore. Have I gone too far? You found another one to love, but you broke my heart. Can you wait for me? Can you wait for me? It's over now. I'll find another one to love. You still broke my heart. Can you wait for me? Can you wait for me? Can you wait for me?
wait for me. Wait for me.
William Fitzsimmons war das, hier bei MDR Kultur unter Büchern. Mit seinem letzten Roman, Seit er sein Leben mit einem Tier teilt, stand Bodo Kirchhoff zuletzt monatelang auf der Bestsellerliste. Und kaum belegt der Roman dort keine Top-Platzierung mehr, legt Kirchhoff auch schon einen neuen Roman vor, der fast 600 Seiten dick ist. Dünn ist allerdings das Eis, auf dem sich Kirchhoff damit bewegt, findet unser Rezensent Jürgen Deppe.
Er als Mann wäre nie auf die Idee gekommen, als Ich-Erzähler aus der Sicht einer Frau zu schreiben, sagt Bodo Kirchhoff.
Niemals, sondern es ist immer natürlich ein Mann, der erzählt, wie er sich das denkt und vorstellt.
Wie er, Bodo Kirchhoff, sich das denkt und vorstellt, lässt er in seinem Roman also lieber den Ehemann der Frau erzählen, um die es geht. Therese Wieler, 68, Psychotherapeutin mit Spezialgebiet Autismus.
Für mich war es ganz entscheidend, dass ich einen Erzähler habe. Ich wollte sozusagen nicht als Autor selbst über eine Frau schreiben, sondern ich wollte ihren Mann über die Frau schreiben lassen, über seine Frau schreiben lassen, weil er immer noch derjenige ist, der sie am allerbesten kennt.
Das sehe die fiktive Ehefrau wahrscheinlich anders. Als ihr etwas älterer Ehemann Vigo, früher Kopf der Denkfabrik für gesellschaftliche Wege zur Abrüstung und Ächtung von Gewalt und notorischer Welterklärer oder neudeutsch Mansplainer, bemerkt, dass Therese dabei ist, sich von ihm zu trennen, lässt er sein eigentlich geplantes Buchprojekt einfach liegen und beginnt, aus der Sicht seiner Frau deren Geschichte zu erzählen, deren Gedanken aufzuschreiben, deren Gefühle, sehr weiblich, sehr interessant. Team.
Er kann einfach sich in Therese aufgrund der langen Beziehung, die sie hatten, einfühlen, soweit das überhaupt möglich ist, dass sich ein Mann in eine Frau einfühlt. Dazu muss ich aber sagen, mir war es nur möglich, weil ich in einer fast täglichen Auseinandersetzung mit meiner eigenen Frau stand, die vieles bemängelt hat und die immer wieder mir zugesetzt hat und mir immer wieder, sagen wir mal, die Augen geöffnet hat für das, was eine Frau empfindet oder was sie nicht empfindet.
Herausgekommen ist eine starke, autarke Frau, Therese, die selbst schon Affären während ihrer Ehe hatte und parallel zum Leben mit Vigo auch eine längere, echte Liebesbeziehung zu ihrem ehemaligen Mentor, einem Linguistikprofessor. Obwohl sie sich weitgehend von ihrem Mann, dem Friedensforscher und Militärexperten, entfremdet hat, reist sie ihm heimlich nach Indien nach, wohin er, nach ihrem Empfinden, aus ihrem gemeinsamen Alltag desertiert ist. Thereses Reise nach Mumbai wird auch eine Reise zu sich selbst. Sie reflektiert das, was war, und lässt sich fallen in das, was ihr einen Ausweg verspricht, eine Affäre mit dem deutlich jüngeren Wirt ihres Gasthauses, Rana, halb Inder, halb Deutscher.
Mir ging es wirklich ganz stark darum, über eine denkende Frau und deren Geistesgeschichte zu schreiben. Ja, wie ist sie zum Denken gekommen? Was bedeutet das Denken für sie? Und das hängt eben damit zusammen, dass sie auf der einen Seite ihren Gefühlen wirklich nachgeben will und viel davon hält und auch viel über Gefühle weiß. Und wenn dieses Wissen aber zum reinen Denken wird, dann kann es auch zum Hindernis werden, ja.
Und das tut es, natürlich. Als Therese schließlich Hals über Kopf nach London reist, weil ihre Tochter Ava, erfolgreiche Bankerin, ihr und ihrem Mann Vigo überraschend einen Schwiegersohn präsentieren will, wird es besonders prekär. Im Hotelzimmer, das sich Therese und Vigo in London teilen, kommt es zu dem, was juristisch als Vergewaltigung in der Ehe bezeichnet wird. Therese wehrt sich anfangs noch, gibt unmissverständlich zu verstehen, dass sie das nicht will und er aufhören soll, lässt es dann aber irgendwann mit sich geschehen, um nicht alles noch schlimmer zu machen. Für Vigo scheint das eher eine Beiläufigkeit zu sein, ein Kavaliersdelikt, zumindest aus der männlichen Perspektive von Bodo Kirchhoff.
Das ist keine extrem männliche Sicht, sondern ich glaube, das ist eine nüchterne Sicht auf die Dinge, wie sie waren. Ich heiße das ja nicht gut, mit keiner einzigen Silbe, sondern ich versuche nur zu erzählen, was in dieser Situation war. Und ich versuche das so ruhig wie möglich zu erzählen, aber ich bewerte es nicht.
Allerspätestens an dieser Stelle gerät Kirchhoffs Erzählkonstrukt an seine Grenzen. Ist zwischendurch immer schon fraglich, woher Vigo, wie ein allwissender Erzähler, all die Details aus Thereses Alltag wissen will, obwohl er daran gar nicht teilnimmt, so geht der Plan, ihn erzählen zu lassen, wie seine Frau ihre Vergewaltigung durch ihn empfunden hat, erst recht nicht auf. So brillant Kirchhoff auch diesen Roman wieder erzählt, sprachlich und stilistisch einmal mehr herausragend, so verunglückt ist das Erzählkonstrukt mindestens an dieser Stelle. Ein reines Männerbuch sei Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt, aber trotzdem nicht.
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein von einem Mann geschriebenes Buch, von dem ich mir zwar wünschen würde, dass es Männer lesen, von dem ich aber glaube, dass weit mehr Frauen es verstehen.
Mal sehen, wie sie es verstehen.
Jürgen Deppe war das über Bodo Kirchhoffs neuen Roman Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt, erscheint beim DTV-Verlag. Das vollständige Gespräch mit Bodo Kirchhoff gibt's übrigens hier auch in der ARD-Audiothek.
Can you please just shut your mouth and tell me you're listening? Are you listening? I'd like to say I don't feel good. And it's not the weather, dear, I'm thinking it's you. I love you, but you're breaking my heart. Time and again, I wish I'd never left. In that moment, yeah, I felt that I'm here on my own. Waiting for something to change, knowing it won't. That's not real love. You're just making me feel really alone, love. It's anything but real love. This has used me up before I'm dead. Please just shut up and promise to listen. This time you listen, 'cause we need to talk about the things you've been running away ever since. I love you, but you're breaking my heart. Time and again, I'm going nowhere at all. Nowhere with no end. I'm still here on my own, waiting for it to change. That's not fair.
Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
Unser Gedicht heute kommt von Anke Bastrop. Sie ist geboren 1982 in Halle. Sie ist gelernte Buchhändlerin, hat dann Literatur und Journalistik studiert. Sie hat literaturwissenschaftliche Texte veröffentlicht und vor allem Gedichte. Zuletzt den Band Verborgene Landschaften im Verlagshaus Berlin. Aus diesem Buch hören wir einen Auszug, gelesen von ihr selbst.
Sie können diese Landschaft wie ein Museum betreten, ein Heiligtum der Musen. Dies ist ein Wandelgang, nachts erdacht. Die Zimmer schlafen, das Museum hat geöffnet, ich schreibe. Der Ort, an dem ich schreibe, wuchert in meine Texte. Pflanzen wuchern in meine Texte, ihr Wachstum schlägt Wellen ins Papier. Ich verschmutze die Finsternis, träume von einem Buch, dessen Traum es ist, eine Wirbelsäule zu haben, den Zweig einer Hasel. Da erhebt sich eine Sprache und geht, es ist wie nah am Schlaf. Vorhin streifte ein Bär ums Haus, brüllend wie brünftige Hirsche. Ich brüllte wie brünftige Hirsche zurück, vertrieb den Bären, lockte eine Hirschkuh. Ihr Fell glänzt, wie eine Sprache, die in mir aufgeht. Bärenklau, ein Wort, das Nachtfalter anlockt. Pflanzenkörper treiben Blütenscheiben, kleine Galaxien aus. Unter ihren Pranken schlafen Höhlen, Nächte, in denen Insekten, Diebe, Götter, Wartelisten liegen. Namen färben die Listen erst purpur, dann rot, als hätte wer nach Jahren blau eine rote Patrone eingelegt. Meine Finger tupfen Sterne in den dunklen Raum, markieren. Am Hinterleib des letzten Glühwürmchens geht die Mondin auf, wirft ein Ultraschallbild in den Fluss. Meinem ersten Kind gingen Wochen vor seiner Ankunft Straßen voller Haselnussnester voraus. Es fiel vom Himmel wie die kleinen blassen Köpfe der Nüsse. Das Museum funkt Planetenlicht.
Anke Bastrop war das mit einem ihrer Gedichte als Ausrufezeichen hinter dieser Stunde unter Büchern. Wobei, ich habe noch so ein kleines Ausrufezeichen. Ich weiß ja nicht, ob Sie die letzte Folge Stranger Things gesehen haben. Aber wenn ja, vielleicht ist Ihnen genau wie mir so ein kleines Detail aufgefallen. Am Ende verschwindet die böse Welt ja. Also das darf man jetzt vielleicht verraten, auch für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Aber es ist klar, die muss irgendwo weg. Ja. Und in dem Loch, das diese Welt gerissen hat, erscheint wieder das Gebäude in Hawkins, also in diesem kleinen Dorf, durch das das Portal geöffnet wurde. Und welches Gebäude könnte es anders sein als die Public Library, die öffentliche Bibliothek? Tja, Bücher öffnen Welten in jede Richtung. Stabiles Lesen, viel Spaß dabei und ahoi, bis nächste Woche, sagt Katrin Schumacher.
Delfine ist schön. Niemand gibt uns eine Chance. Doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag. Shut up!